Domradio. Menschen.
Unser Mensch heute, das ist Christina Bacher. Sie schreibt Bücher, vor allem Krimis, vor allem für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Ihre Erfahrung dabei ist, dass die besten Geschichten auf der Straße lauern. Und da passt es nur zu gut, dass sie außerdem noch die Chefredakteurin des Kölner Straßenmagazins Draußenseiter ist. Da betreut sie ein Team von wohnungslosen und nicht wohnungslosen Autoren und sie schreibt auch viel selbst. Und im Umgang mit den Wohnungslosen, da hat Christina Bacher viel mitbekommen von sozialer Ungerechtigkeit und auch davon, wie man diese soziale Ungerechtigkeit bekämpfen kann. Von alledem erzählt sie uns heute bei Domradio Menschen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Regenthaler, und wir starten gleich wie gewohnt in unsere Sendung mit dem Menschenfragebogen. Zu Gast bei Domradio Menschen ist heute die Autorin und Journalistin Christina Bacher. Einen ersten Eindruck von ihr bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter?
42.
Beruf?
Autorin und Journalistin.
Berufung?
Andere Menschen zu unterhalten und zum Denken anregen.
Von meiner Mutter habe ich?
Mehr als ich zuerst dachte.
Ohne meinen Vater?
Oh, könnte ich auf keinen Fall tapezieren und Rasen mähen.
Meine Kindheit in einem Dorf bei Kaiserslautern war?
Ehrlich gesagt manchmal auch etwas langweilig.
Mein Berufswunsch als Kind?
Das war Autorin und Journalistin.
Mein Lieblingsbuch als Kind?
Das wechselte permanent. Ich habe ganz viel gelesen. Also alle Pferdebücher kann ich nicht aufzählen, aber irgendwann war es dann doch das Tagebuch der Anne Frank. Das hielt sich jahrelang als Lieblingsbuch.
Angefangen zu schreiben habe ich?
In der 3. Klasse.
Bei der Schülerzeitung habe ich gelernt?
Alles, mein ganzes Handwerk.
Insgesamt fand ich die Schulzeit?
So lala.
Die Zeit an der Uni?
War besser.
Mein Volontariat bei einem Verlag in Prag?
Abenteuerlich.
Zu heiraten und eine Familie zu gründen war?
Eine gute Entscheidung.
Mit der ganzen Familie nach Köln umzuziehen?
Die beste Entscheidung.
Meinen ersten Krimi geschrieben habe ich?
Vor ungefähr 8 Jahren, würde ich sagen.
Dass ich in Köln den Job beim Draußenseiter bekommen habe?
Ja, hat mein Leben verändert.
Der Umgang mit den Wohnungslosen?
Meinen Blick aufs Leben verändert.
Das Schreiben bedeutet mir?
Fast alles.
Glauben bedeutet mir?
Auch viel.
Gott ist für mich?
Das ist eine Frage, die man nicht in einem Satz beantworten kann.
Christina Bacher ist zu Gast bei Domradio Menschen. Sie ist Kinder- und Jugendbuchautorin, hat zuletzt auch einen Kriminalroman für Erwachsene geschrieben und sie ist Chefredakteurin beim Kölner Straßenmagazin Draußenseiter. Außerdem ist sie eine mörderische Schwester. Und was wir uns darunter vorstellen müssen, das erklärt sie uns gleich als erstes. Mir gegenüber sitzt die Kinder- und Jugendbuchautorin Christina Bacher. Besonders gerne schreibt sie Krimis und sie ist Mitglied bei den mörderischen Schwestern. Das klingt so ein bisschen martialisch. Was hat es mit diesen Schwestern auf sich?
Ja, im Grunde ist es mein Lieblingsnetzwerk, sage ich mal, von Krimi-Autorinnen oder auch eben Frauen, die einfach gerne Krimis mögen, die sich sozusagen der Sache verschrieben haben, dass man nicht nur Krimis liest und schreibt, sondern sie auch sonst fördert durch Preise zum Beispiel oder indem man auf Lesungen von Autorinnen geht. Ja, und ich bin jetzt, glaube ich, schon fast 15 Jahre da Mitglied. Da habe ich noch gar nicht selbst geschrieben. Also damals mochte ich schon gerne Krimis, bin ich eingetreten. Und inzwischen kann man sagen, dass die mörderischen Schwestern auch so eine Professionalisierung mitgemacht haben, dass es inzwischen sogar ein Netzwerk ist, wo wir Autorinnen uns gegenseitig fortbilden.
Und dann gibt es immer wieder Treffen im Krimi-Hotel. Dann gibt es Krimi-Spaziergänge, Krimi-Dinners. Also alles steht dann im Zeichen des Krimis. Was ist denn eigentlich so toll am Krimi-Schreiben?
Ja, ich sage immer, wenn mich auch die Kinder in den Schulen fragen oder eben auch auf einer Lesung jemand fragt, wieso denn ausgerechnet Krimi, dann sage ich auch immer, also irgendwie, ich kann, glaube ich, auch gar nichts anderes. Also selbst wenn ich einen Liebesroman schreiben würde, wollen würde, dann würde ein Krimi rauskommen. Und warum? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, dass das Genre des Kriminalromans erstmal ein sehr unterhaltsames Genre ist, einerseits. Andererseits so ein bisschen, ja, prickelnd, spannend, ne? Also ab und zu, da muss man vielleicht auch mal so ein paar Seiten irgendwie so ein bisschen Angst um die Figuren haben, aber ab und zu kann man eben dann auch mal wieder lachen. Was für mich aber persönlich am allerwichtigsten ist, ist, dass man dort auch Themen unterbringen kann, die man sonst vielleicht so gar nicht unter die Leute bekommt.
Also Themen, von denen man sonst vielleicht nicht so gerne was hören wollen würde, zum Beispiel?
Zum Beispiel Gesellschaftskritik. Also ich finde, das Genre des Kriminalromans bietet sich da wirklich sehr gut an, auf eine ganz unterhaltsame Art und Weise auch mal den Finger auf einen Missstand zu zeigen. Und das tue ich sowohl im Kinderbuch, im Jugendbuch, genauso wie im Erwachsenenkrimi. Dass ich irgendwie nicht mit hochgehaltenem Zeigefinger so eine Moral verbreiten möchte, das nicht. Aber dass ich zum Beispiel eine Figur erschaffe, die ich dort sehr gut unterbringen kann, der man vielleicht sonst gar nicht so zugehört hätte.
Sie haben das gerade gesagt, Sie schreiben ja Krimis vor allen Dingen für Kinder, auch für Erwachsene. Was gilt denn zu beachten, wenn man jetzt speziell für Kinder schreibt?
Naja, die erste Frage ist natürlich auch immer von den Kindern, haben wir da eine Leiche, yippie. Und das sind natürlich die Ersten, die total Angst hätten, wenn da wirklich mal einer umkommt. Also natürlich ist im Kinder- und Jugendbuch geht es nicht darum, Splatter-Movie-Szenen zu erfinden. Es geht um Spannungsliteratur und es geht darum, wie gehe ich mit meiner Leseangst auch um oder wie befriedige ich auch so eine Art von Thrill. Aber andererseits geht es eben auch darum, warum überfallen zum Beispiel Menschen einen Kiosk in der Kölner Innenstadt? Wie kommt es zustande, dass im Agnesviertel, dass es da eine Diebstahlserie gibt und teure Fahrräder geklaut werden? Und im Grunde interessiere ich mich auch für die Täter und für die Täterbiografie. Und ich finde, da kann man sehr viele Fragen aufwerfen. Da muss es also gar nicht immer sozusagen bis zum Äußersten kommen.
Noch ganz kurz zum Schluss dieses Teils. Schreiben Frauen andere Krimis als Männer?
Sie schreiben vor allem viel mehr Krimis und Frauen sind ja auch in erster Linie die Leser von Kriminalromanen, die Leserinnen. Also insofern würde ich sagen, dass die Figuren vielleicht nicht unbedingt anders sind und auch die Geschichten auch nicht unbedingt anders gestrickt sind, aber dass sie viel mehr Förderung brauchen, weil zum Beispiel die Preise, die Krimipreise, häufig an die Männer gehen.
Das sagt Christina Bacher. Und ob sie selbst als Kind auch so gerne Krimis gelesen hat, das sagt sie uns gleich. Da sprechen wir nämlich über ihre Kindheit in der Pfalz. Domradio Menschen. Zu Gast ist Christina Bacher, die Autorin und Journalistin, die ist längst überzeugte Wahlkölnerin. Geboren und aufgewachsen sitzt sie aber in der Pfalz. Frau Bacher, wo genau?
In Kaiserslautern, genauer genommen in Dansenberg, einem kleinen Dorf auf einem Hügel.
Was war das denn für eine Familie, in die Sie da reingeboren sind?
Ja, im Grunde kommt meine Mutter wirklich aus diesem Dorf, also seit Generationen und mein Vater ist dann später zugezogen sozusagen durch die Liebe und ich bin in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen, würde ich sagen, also oder wie sagt man so schön, bürgerlich. Also wir haben irgendwann ein Haus gebaut mit einem Garten drumherum und direkt am Wald. Also meine Kindheit habe ich im Grunde mit meinen Freunden, die eben so auf der Straße die ich auf der Straße traf, haben wir sehr, sehr viel auch im Wald verbracht und Hütchen gebaut.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Meine Mutter ist Verkäuferin und mein Vater ist Maschinenschlosser. Der musste morgens früh aufstehen, also um 5 Uhr. Ja, den habe ich dann immer ab Nachmittags erst genießen können.
Und Sie haben mir erzählt, Ihre Mutter, die war dann, als Sie klein waren, Hausfrau und Mutter. Hatten Sie denn trotzdem die Freiheit, das zu tun, wo Ihnen als Kind der Sinn nachstand?
Ja, ich hatte erstmal so ein kleines Tür zu meiner eigenen Welt, das war mein Tagebuch. Also immer, wenn ich sauer war oder mich zurückziehen wollte, habe ich eben ins Tagebuch geschrieben. Ansonsten war ich sehr viel draußen eben. Also damals bei uns auf dem Dorf hatte man ja nicht lange Schule. Also ich war dann, glaube ich, so zur Mittagszeit immer zu Hause und habe dann auch zu Hause gegessen. Und danach hatten wir alle Freiheiten draußen und haben zusammengespielt mit allen Kindern, die da in dem Dorf eben waren. Große Sommerfeste organisiert und so. Also ich habe eine sehr freie Kindheit gehabt, würde ich sagen. Natürlich musste ich auch mein Zimmer aufräumen und solche Dinge und den Meerschweinchenkäfig sauber machen. Aber genau, sonst gab es eigentlich wenig Auflagen.
Aber es war halt eine Kindheit auf dem Land, in dem Dorf, mit viel draußen sein, nicht immer auf Autobahnen aufpassen oder so, ne?
Genau, also bei uns gab es irgendwie wenig Verkehr und wir sind da immer mit den Rollschuhen unterwegs gewesen und oder eben im Wald und ja, also klar, ich war auch ein Kind, das auch mal viel am Schreibtisch saß, weil ich damals schon angefangen habe zu schreiben, viel zu lesen oder auch Zeichnungen anzufertigen. Und also das war so eine Mischung aus so ein Kind, das den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und schreibt und malt und andererseits aber auch stundenlang sich draußen verspielt. Und also im Nachhinein kommt mir diese Kombi ideal vor.
Sie haben früh angefangen zu lesen. Was haben Sie denn als Kind gerne gelesen? Auch Krimis oder eher keine Krimis?
Also von Genre hatte ich damals ja noch keine Ahnung. Also ich hätte das jetzt auch nie als Krimi vielleicht betitelt, aber tatsächlich war so Spannungsliteratur weniger dabei, würde ich sagen. Ich hatte dann irgendwann unsere Dorfbücherei mal leer gelesen. Also alles, was sozusagen so für meine Altersgruppe irgendwie gut und interessant war. Und bin dann später dann natürlich in die Stadt, also Kaiserslautern war dann so ein paar Kilometer weg und habe dann dort weiter ausgeliehen und gelesen. Und da war eigentlich neben Pferderomanen waren sicher auch Krimis dabei, da waren Liebesgeschichten genauso wie auch später dann Sachbücher. Und das Tagebuch der Anne Frank, das hat mich schon sehr beschäftigt dann, als ich dann etwas älter war. Und das habe ich immer wieder gelesen. Und dann, als ich später dann sozusagen in der Stadt in die Schule ging, ins Gymnasium, da habe ich dann auch Bücher gelesen, die ich gar nicht verstanden habe. Es hat mich etwas frustriert, aber ich bin trotzdem dabei geblieben. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich relativ früh angefangen habe, Kafka zu lesen und wirklich fast keinen Satz verstanden habe. Und immer wieder dachte, das gibt's doch gar nicht. Dieses Buch, das muss man doch irgendwie verstehen. Und irgendwie war ich dann, glaube ich, so ein bisschen zu früh dran.
Ich würde gerne nochmal nachhaken bei der Anne Frank. Das ist ja ein Buch, das wirklich auch viele, viele Jugendliche und Kinder dann fasziniert hat. Können Sie sich erinnern, was Sie da so gepackt hat?
Ja, ich habe mir damals eingebildet tatsächlich, dass Anne Frank meine Freundin gewesen wäre, hätte sie zu meiner Zeit gelebt. Und ich habe dieses Tagebuch von ihr gelesen, habe mich auch darüber hinaus sehr mit ihr und ihrer Biografie und ihrer Familie beschäftigt und jedes Detail irgendwie zusammengesucht, was man finden konnte, damals in Zeitungen. Und ja, habe dann teilweise auch mein Tagebuch sozusagen in Briefform an sie gerichtet. Also ich habe das auch immer noch zu Hause, wirklich bändeweise Tagebücher, die ich vollgeschrieben habe. Und viele Briefe gehen sozusagen an die Anne, die ja leider schon gestorben war, aber der ich mich so ein bisschen seelenverwandt gefühlt habe. Also ohne das in irgendeiner Form vergleichen zu können, aber sie war ja... sie musste mit dem Wenigen, das sie ja hatte, zurechtkommen in diesem kleinen Zimmer, in dem sie eben lange mit vielen Leuten zusammen, sage ich mal, leben musste, ohne dass sie nach draußen konnte in Amsterdam, in dieser Wohnung, in diesem Verschlag, den ich dann später dann auch mal besichtigt habe als Erwachsene. Und sie hat immer so ein Stück Himmel gesehen einfach. Und ja, also irgendwie dachte ich, also so wie sie schreibt, die muss mir irgendwie ähnlich sein. Die hätte mich jetzt verstanden, wo mich die ganze Welt nicht versteht.
Sie haben also auch selbst Tagebuch geschrieben, das war ganz wichtig. Was haben Sie darüber hinaus noch geschrieben?
Also eigentlich habe ich wirklich, seit ich schreiben konnte, immer auch Geschichten erfunden. Also ich habe zum Beispiel in der 3. Klasse so eine Reihe erfunden, die hieß Kurzel Murzel und da gab es jeden Donnerstag eine Fortsetzung und es war dann tatsächlich so, dass meine Mitschüler das dann auch lesen wollten, die Fortsetzung, und das abonniert haben. Da ich aber damals ja noch keinen Computer hatte, wir reden ja hier über die 70er Jahre, musste ich das immer handschriftlich abschreiben. Das heißt, wenn ich 10 Bestellungen für das Abo hatte, musste ich immer 10-mal dieselbe Geschichte abschreiben, bis mir die Hand wehtat. Und das habe ich also nicht so lange durchgehalten. Aber tatsächlich erinnern sich heute anscheinend noch Leute daran, denn beim Treffen von der Grundschule letztens, da hat mir das dann wieder jemand erzählt, ja, du bist doch die Geschichten sozusagen geschrieben hat. Also es war schon 3. Klasse, dass er irgendwas aus mir raus wollte, offenbar.
Sie haben also Geschichten geschrieben und haben die sogar in der Schule verkauft. Frühe Schritte auf dem Weg vom Schreiben leben können. Wie das weitergegangen ist mit dem Schreiben und mit dem Leben, dazu hören wir mehr. Schreiben oder nicht schreiben, das war für unseren Menschengast Christina Bacher nie die Frage. Geschrieben hat sie nämlich eigentlich immer. Schon als kleines Mädchen hat sie in der Schule Klassenkameraden ihre Geschichten verkauft. Und dann, Frau Bacher, waren Sie unterwegs als rasende Reporterin für die Schülerzeitung Der Rostige Ritter. Über was für Themen haben Sie damals geschrieben?
Naja, natürlich über die Schule erstmal, über die Lehrer. Wir haben uns mit Inhalten auch auseinandergesetzt, aber auch viele lustige Dinge rausgefunden und waren natürlich auch ein bisschen gefürchtet dadurch. Also damals hieß das Stilblüten, wenn man so die Sätze aufgeschrieben hat, mit denen sich die Lehrer manchmal so ein bisschen, konnte man die Lehrer so ein bisschen in den Kakao ziehen mit ihren Sprüchen. Aber wir hatten auch Themenschwerpunkte. Also zum Beispiel einmal ging es ums Thema Chile und wir hatten ein Interview mit Gudrun Pausewang. Die Autorin war damals in Kaiserslautern. Ich sag mal, da war jetzt auch nicht so viel los. Und wenn dann so eine Autorin kam und hatte eine Lesung, also mir dann hin als Journalisten, sage ich mal, war ich vielleicht so in der, ja, ab der 7., 8. Klasse, habe ich diese Zeitungsarbeit gemacht. Ja, da haben wir ein Interview mit der Autorin gemacht und haben uns aber dann auch mit diesem Land, mit den Zuständen in dem Land und mit der politischen Situation auseinandergesetzt. Und das hat mir schon sehr viel gebracht. Also das war so meine erste freiwillige inhaltliche Arbeit, also sich mir ein Thema zu stellen und das abzuarbeiten.
Aber das hieß ja auch dann nach der Schule in der Freizeit sich wieder hinsetzen, diskutieren, Themen besprechen. Also das war ja auch viel Arbeit. Warum haben Sie es trotzdem gemacht?
Ja, das habe ich irgendwie nicht so hinterfragt. Das war eher so aus dem Bedürfnis heraus. Also ich habe ja eh geschrieben. Also insofern war das für mich jetzt nicht zusätzlich oder weniger Freizeit, sondern im Grunde war das für mich die große weite Welt. Also erstmal sowieso auf diese Schule in der Stadt zu gehen. Also das war ja dann sozusagen nicht mehr bei uns auf dem Dorf. Und mich dann da auch mit Menschen auseinanderzusetzen, die ich ja nicht von Geburt an sozusagen in die Straße gepflanzt bekommen habe, sondern die ich mir dann auch selbst ausgesucht habe als Freunde oder also Menschen, mit denen man sich gerne unterhält, die ähnliche Themen haben, die sich ähnliche Fragen stellen. Das war für mich schon so ein kleiner Befreiungsschlag. Also das war für mich dann eben auch Schule, nachdem man dann, sage ich mal, Mathematik, Erdkunde und Sozialkunde hinter sich gebracht hatte. Dann wurde es eigentlich dann erst richtig interessant, dass man sich dann mit dem Sozialkundelehrer oder eben auch ohne diesen Lehrer zum Beispiel in der Redaktionssitzung vom Rostigen Ritter getroffen hat.
Warum hieß die eigentlich der Rostige Ritter, diese Schülerzeitschrift?
Die Schule, auf die ich ging, das Gymnasium, hieß Gymnasium am Rittersberg. Und so kam das mit dem Rostigen Ritter. Das gab es natürlich dann auch hartnäckig immer am Tag der offenen Tür gab es immer Rostiger Ritter, diese Speise. Genau. Aber natürlich auch die neue Ausgabe.
Eben im Fragebogen haben Sie gesagt, ich habe damals eigentlich schon alles gelernt, alles an Rüstzeug für mein späteres journalistisches Arbeiten. Was genau war das?
Naja, es war erstens mal die Auseinandersetzung mit Themen und dass es eben zu jedem Thema auch verschiedene Ansichten gibt und dass man die auch erstmal gelten lassen muss, um sozusagen da, sage ich mal, eine Erkenntnisstufe weiterzukommen. Dass die journalistische Arbeit an sich, also wir hatten auch Fortbildungen, also wir wurden teilweise dann auch eingeladen als Redakteure und auch haben uns deutschlandweit mit anderen Schülerzeitungsredakteuren getroffen. Also das fand ich schon mal toll, dass man sich eben auch vernetzen kann. Also davon profitiere ich ja bis heute, mache ich heute genauso auch. Und aber auch handwerklich. Also damals hatten wir keine Computer oder wenige, die wir nutzen konnten. Also es gab keine Layout-Programme für die ersten Ausgaben jedenfalls. Das heißt, wir hatten Layout-Heftchen mit kleinen Bildchen drin und wir haben die ausgeschnippelt und aufgeklebt. Also das war
also alles selber gemacht.
Im Grunde, sage ich mal, die Grundzüge des Layouts. Mhm. Ja, die haben wir genauso gelernt wie die 7W-Fragen, die beantwortet werden müssen, wenn man einen ordentlichen Artikel schreibt. Ne? Also insofern war das wirklich Zeitungsmachen von der Pike auf.
Abgesehen von dieser Schülerzeitungsarbeit, wie fanden Sie das an der Schule? War das eine gute Zeit?
Also für mich war es insgesamt schon eine gute Zeit. Also ich war 8 Jahre auf dem Gymnasium. Das ist ja auch eine sehr lange Zeit. Und mit Höhen und Tiefen. Also worunter ich immer gelitten habe, war eben sozusagen, dass das Machtgefälle so groß ist. Also dass man sozusagen relativ schnell mit einer Note abgeurteilt wird, obwohl das Selbstverständnis manchmal auch ein anderes ist. Ich fand schon immer, dass man irgendwie Menschen nicht in Schubladen stecken sollte, also somit auch nicht in die 1er, 2er, 3er, 4er, 5er und 6er Schublade. Ich mochte gerne Diskussionskultur und es kam bei vielen Lehrern zu kurz. Ich hatte sehr viele alte Lehrer, so vom alten Schlag, viele männliche Lehrer auch. Und im Nachhinein finde ich, hätte ich mir da eigentlich mehr frischen Wind gewünscht und mehr offene Ohren auch. Und Andererseits war es auch eine tolle Zeit, weil, wie ich gerade gesagt habe, also man konnte sich zum ersten Mal eben die Menschen auch aussuchen, mit denen man Zeit verbracht hat, die zu einem passten. Und das kannte ich eben aus den ersten Jahren meiner Kindheit nicht. Dann war ja alles zwangsläufig sozusagen. Mhm. Und das habe ich sehr genossen. Also ich habe teilweise auch immer noch sehr guten Kontakt mit den Menschen, mit denen ich damals mich beschäftigt habe. Und wir haben uns damals angefreundet und sind bis heute befreundet. Also insofern würde ich sagen, ja, war es eine wichtige, gute Zeit.
Eine Zeit, die dann geendet ist mit dem Abitur. War das anstrengend, sich aufs Abitur vorzubereiten?
Ich habe da wenig Erinnerungen dran. Ich erinnere mich, dass ich auf dem Balkon saß und dass die Sonne schien und ich gepaukt habe. Also da habe ich nochmal so ein Bild im Kopf und dass mein kleiner Bruder um mich rumsprang. Ja, das Abitur, das war gut und da habe ich irgendwie keine besonderen Erinnerungen dran, weder negativ noch positiv. Natürlich war ich auch stolz und froh, dass das dann rum war und dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich habe Französisch als Fach im Abitur gehabt und das war ein Fach, womit ich vorher immer Probleme hatte. Das war für mich so eine persönliche Herausforderung, dass ich das schaffe, sozusagen ein bisschen über meinen Schatten zu springen und mich so eine Herausforderung zu stellen, weil ich eben Französisch immer sehr mochte.
Und tatsächlich, als Sie dann das Abi in der Tasche hatten, da wären Sie am liebsten erstmal nach Paris gegangen. Das war ein bisschen zu teuer und deshalb haben Sie dann erstmal in Marburg angefangen zu studieren. Wie das war und was daraus geworden ist, dazu erzählen wir gleich mehr. Von der Schule an die Uni, aus dem Elternhaus in eine große Wohngemeinschaft, das waren die Schritte, die unser Studiogast Christina Bacher nach dem Abitur gegangen ist. Wie war denn das? War das der Einstieg in so ein neues, freies Leben?
Ja, das würde ich schon so sehen. Also in Marburg ist ja jetzt auch keine Großstadt, aber es war ja sozusagen mein erstes eigenes Zuhause dort in einer großen WG, also Wohngemeinschaft in der Südstadt dort. Und das erste Mal, dass ich da wirklich wochenlang mit einem Budget auskommen musste, das auch erstmal gereicht hat. Ich habe dann später auch BAföG bekommen, immer gearbeitet auch. Also das heißt, ich war jetzt nicht nur an der Uni tätig, sondern ich hatte immer irgendwelche Jobs auch, um da sozusagen mein Budget so ein bisschen zu füllen. Und ja, das war wie ein Befreiungsschlag, dieses Studium.
Also Was haben Sie studiert?
Ich habe Germanistik und Volkskunde studiert, also europäische Ethnologie heißt das in Marburg. Also eigentlich so ein bisschen die Wissenschaft oder der Blick auf das Selbst, auf das eigene Selbst, die eigene Kultur.
Ist eher ein bisschen ungewöhnlich, weil wenn wir an Ethnologie denken, dann denken wir meistens an irgendwelche Amazonas-Indianer oder so, aber das ist was ganz anderes. Ne?
Genau, das Fach hat auch eine ganz andere Geschichte, war damals so ein bisschen in der Germanistik auch angesiedelt und da ging es eben sowohl um die Kulturgeschichte des Lippenstifts als auch die Kulturgeschichte des Sonnenbadens hierzulande. Also es war schon sehr außergewöhnlich und ich habe das sehr geschätzt, dieses Fach und dann später auch darin meinen Abschluss gemacht.
Sie haben ja gesagt, in der Schule, da haben Sie manchmal so Diskussionsfreude vermisst und einen frischen Wind. Wie war das denn an der Uni?
Ja, da wurde erstmal ja nur diskutiert. Also da war auch wirklich permanent irgendein Streik. Also man setzte sich für oder gegen etwas ein. Also das war dann, sage ich mal, das genaue Gegenteil. Da musste man erstmal so ein bisschen auch seinen eigenen Weg finden. Letztlich musste man natürlich, oder musste ich ja auch Abschluss machen, also ich musste ja auch Scheine machen, wie man an der Uni sagt, und Klausuren schreiben. Also da, wenn man da jetzt nur diskutiert, wäre ich dann heute noch dort und würde diskutieren. Aber das war schon auch spannend. Also wir haben teilweise dann Streikvergleiche angestellt zwischen Frankreich und Deutschland und das kann man gut machen, weil da nämlich auch viele Franzosen studieren. Also ich sag mal, das war wirklich für mich erstmal die große Welt dort, ne?
Dieses Studentenleben war die große Welt, es war viel Freiheit, viel Ausloten wahrscheinlich, viel Ausprobieren.
Genau, aber auch gedanklich endlich mal sozusagen auch neuen Input zu bekommen, sage ich mal, nicht im eigenen Saft zu schmoren, sondern allein die ganzen Bücher, die dort in der Germanistikbibliothek standen, die man alle lesen wollte, Ja, das war eine tolle Zeit. Und die ersten 2 Jahre, also das Grundstudium, habe ich da auch absolviert. Und da wurde es mir allerdings ein bisschen eng dort. Und es sind auch viele gegangen in der Zeit dann aus Marburg. Da habe ich mich dann doch dazu entschieden, nochmal die Stadt zu wechseln.
Und zwar sind Sie nach Frankreich gegangen. Sie haben ein Auslandssemester gemacht. Nicht in Paris, wie ursprünglich mal erträumt, sondern in Montpellier war es, glaube ich, ne?
Genau, also die Partnerstadt von der Marburger Uni war zwar Bordeaux, aber ich wollte unbedingt nach Montpellier. Das hatte ich mir so in den Kopf gesetzt und habe mich dann dort als normale Studentin eingeschrieben, also nicht über irgendein Programm, sondern ich bin wirklich da runtergefahren, habe mich eingeschrieben, habe mir eine Wohnung gesucht und habe dann so meine alte Leidenschaft, die Sprache Französisch weiter zu lernen, da habe ich mir vorgenommen, dass ich das dort eben tun möchte und habe mich deswegen auch so ein bisschen zurückgehalten, sozusagen mich da so in deutsche Zirkel zu begeben. Also ich wollte unbedingt eben Französisch lernen, deswegen bin ich dort eigentlich hin.
Aber Sie sind dann in einer WG voller Koreaner gelandet.
Genau, und das ist bis heute mein Schicksal, dass ich dann mit 4 Koreanern in einer WG gewohnt habe und deswegen mein Französisch auch angeblich heute immer noch einen koreanischen Akzent aufweist.
Das ist sehr spezial. Noch was ganz anderes, Sie mussten ja für die Uni sowieso viel schreiben, Referate, Seminararbeiten, was man da alles so schreibt. Hatten Sie darüber hinaus noch Zeit und Energie, in dieser Zeit eigene Texte zu schreiben?
Also ich habe damals in dieser Zeit keine literarischen Texte verfasst oder wenig. Also es waren dann eher so satirische Texte, die ich ab und zu mal geschrieben habe, die dann später auch veröffentlicht wurden. Das waren eigentlich auch so meine ersten Texte, für die ich auch ein Honorar bekommen habe, außer natürlich die schon erwähnten Kurzgeschichten in der Grundschule. In der Zeit habe ich mich eigentlich eher mit meinen Studienfächern beschäftigt, mit dem Leben an sich. Und ich habe journalistisch gearbeitet für die verschiedene Zeitungen.
Christina Bacher war das. Die Krimi-Autorin ist heute zu Gast bei Domradio Menschen. Bevor wir hören, wie sie für ein Volontariat nach Prag gegangen ist, hören wir gleich aber erstmal noch den Text, den sie uns mitgebracht hat.
Wieso eigentlich Köln? Schuld ist eigentlich mein Zirkel. Zirkel kennt ihr, oder? Ja, das ist das Ding mit der Spitze, das man in der Schule braucht, um vernünftige Kreise zu ziehen. Ein Zirkel hat 2 Arme, einen davon mit einer Spitze. Die markiert einen Punkt. Der 2. Arm hat einen Bleistift und malt einen ordentlichen Kreis darum. Mein Zirkel stammt noch von meiner Oma, die ihn mir mal geschenkt hat. Ich habe ihn aufgehoben, genau wie meinen Locher und einen alten Füller. Diese 3 Dinge nehme ich immer mit, wenn ich umziehe. Die sind mir wichtig. Eines Tages also nahm ich mir meinen Zirkel zur Hand und eine Deutschlandkarte. Ich wollte mal wieder umziehen und wusste nicht, wohin. Eigentlich wollte ich nur weg von da, wo ich gerade wohnte. Ja, sowas gibt's tatsächlich. Bis heute bin ich 12-mal umgezogen. Kleine Macke von mir. Ein bisschen ist es vielleicht auch deshalb, weil ich gerne Geschichten schreibe und mir nach einer gewissen Zeit nicht mehr viel einfällt. Dann muss ein neuer Ort her. Letztes Mal habe ich sogar das Land gewechselt und für 1 Jahr dort gelebt. Diesmal wollte ich es schlauer anstellen und mich in einem Radius von nur 170 Kilometern fortbewegen. Radius meint ja den Abstand vom Mittelpunkt zur Kreislinie. Ich also den Faltplan auseinandergefaltet und meinen damaligen Wohnort darauf ausfindig gemacht, dann die Zirkelspitze genau auf diesen Punkt gesteckt. Ich war plötzlich ganz aufgeregt. Das Ganze kam mir vor wie eine Art Zufallsgenerator. Das alte Schulgerät meiner Oma würde mich jetzt in eine andere Stadt beamen. Zuerst tanzten die Buchstaben und Zahlen, die Berge und Straßen vor meiner Nase herum. Ich konnte gar nicht mehr klar sehen. Dann konzentrierte ich mich auf den dicken Bleistiftkreis, den mein Zirkel gezeichnet hatte. Mit dem Finger zog ich die Linie nach und siehe da, meine Reise ging durch Neuss, Münster, Nordhausen, Erfurt, Schweinfurt, Mannheim, Blankenheim und Köln.
Weiter mit Christina Bacher als Studiogast und den Text, den wir gerade gehört haben, den hat sie geschrieben. Was war das für ein Text?
Das war ein Vorwort aus einem Buch für die Kölschen Literaturpens, einem Schreibwettbewerb, der immer für die 4. Klassen veranstaltet wird. Inzwischen machen da unzählige Schulen mit und ich bin in der Jury und wir haben dieses Mal 800 Einsendungen bekommen. Und jedes Jahr gibt es eben ein Buch mit den besten Geschichten und dafür hatte ich diese Geschichte mit dem Zirkel geschrieben.
Christina Bacher ist am Ende eben in Köln gelandet, da sind sie bis heute auch geblieben. Soweit sind wir beim Erzählen aber noch nicht. Wir müssen nämlich erstmal noch nach Prag gehen und erzählen, was sie da erlebt haben. Domradio Menschen zu Gast ist Christina Bacher, Kinder- und Jugendbuchautorin und Journalistin. Heute betreiben sie Bachers Büro, das ist, so nennen sie das selbst, eine Schmiede für Texte aller Art. Ihr Rüstzeug für diese selbstständige Arbeit haben sie sich ja schon während der Schülerzeitungszeit geholt, aber dann auch noch während eines Volontariats und das haben sie in Prag gemacht. Wie kam das?
Naja, ich wollte mal wieder nach Paris, fängt ja auch mit P an. Ich hatte so ein bisschen Panik, dass ich nach dem Studium keinen Job finde als Germanistin und habe mich dann beworben, was das Zeug hält. Und also schon während des Studiums, einen Job habe ich dann absagen müssen, weil ich noch studiert habe. Also es war wirklich tatsächlich so, dass ich dachte, also wenn ich diesen Abschluss mache im Magister, dann muss ich sofort arbeiten. Ich muss einfach mich dann um mein eigenes Geld kümmern und nicht zum Beispiel meinen Eltern oder so auf der Tasche liegen. Und so kam das, dass plötzlich eine Zusage für ein Volontariat in Prag ins Haus schneite. Ich konnte mich kaum noch erinnern, dass ich mich da auch beworben hatte. Ja, und dann bin ich nach Prag gefahren und habe mich dort vorgestellt. Und wie ich dann rausgefunden habe, gab es da bislang auch gar keine Volontäre. Also es war sozusagen eine Art Blindbewerbung, die dann da auf offene Ohren gestoßen ist. Ja, und obwohl ich gerade mit meinem Freund zusammengezogen war, bin ich dann 4 Wochen später wieder ausgezogen, eben nach Prag.
Ab nach Prag, das klingt ja erstmal toll, spannend. Ein Volontariat in Prag, der goldenen Stadt. Das war auch toll, aber auch das war ganz schön hart, ne?
Genau, also es war schon sehr beeindruckend, diese Stadt mal sozusagen als arbeitende Bevölkerung zu erleben und nicht als Touristin. Wir haben direkt unterhalb der Karlsbrücke gearbeitet, war ein kleiner Buchladen dabei bei dem Verlag und das heißt, ich hatte denselben Weg wie alle Touristen, aber natürlich zu anderen Uhrzeiten und manchmal auch entgegen dem Strom. Dadurch, dass ich einen tschechischen Arbeitsvertrag hatte und keinen deutschen, habe ich natürlich auch tschechisches Gehalt bekommen, in Kronen ausgezahlt. Und ja, das waren eben nicht so viele Kronen, wie man sich das eigentlich so erhofft. Also ich kam zwar über die Runden, aber dadurch, dass ich eben auch nicht perfekt tschechisch konnte, habe ich dann oft auch deutsche Preise bezahlen müssen. Also ich sag mal, Dienstleistungen waren damals zwar günstig in der Stadt, aber es war eben schon so, dass wenn Besuch aus Deutschland kam, dass ich da manchmal ein bisschen hinterherhinken musste. Also
im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, ich war eigentlich arm. Sie haben heute viel mit dem Thema Armut zu tun. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das war damals ja auch so eine Art Armutserfahrung?
Also Armutserfahrung würde ich es nicht nennen. Das wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ich hatte es trocken. Ich hatte ein kleines Zimmer bei einer Familie gemietet für viel Geld. Und da war auch so eine kleine Elektroheizung drin. Also das würde ich sagen, ich war da schon gut aufgehoben und ich war krankenversichert, ne, durch meinen Arbeitgeber und ich konnte mir auch Essen und Trinken leisten. Aber ich muss sagen, dass es wirklich nach dem Studium, wo ich eigentlich immer genug Geld hatte, ich hatte auch immer Jobs und so, war das wirklich zum ersten Mal, wo ich gemerkt habe, also ich arbeite jetzt hier 8 bis Open-End-Stunden am Tag und kann mir trotzdem dann, sage ich mal, keine neue Jeans leisten, obwohl meine kaputt ist. Also das war eher so in der Relation, dass ich erstmal so geschluckt habe und dachte, okay, also erster Job und so Lebensunterhalt selbst verdienen ist gar nicht so einfach, wie ich mir das so vorgestellt habe.
Haben Sie das als eine schlimme Einschränkung wahrgenommen?
Im Nachhinein muss ich sagen, war es durchaus eine wichtige Erfahrung auch. Ich war halt eben in der Zeit sehr isoliert von meiner Umwelt, also von meinen alten Freunden, von meiner Familie. Ich sag mal, es war jetzt auch nicht so, war ja um die Jahrtausendwende jetzt überall schon Smartphones mit Internetanschluss kursierten, sondern es war tatsächlich wie in einer anderen Welt. Also ich erinnere mich, wenn ich dann zurück nach Marburg oder nach Kaiserslautern gefahren bin mit so einem Bus mitten in der Nacht, dass man da an der Grenze auch stundenlang stand und gefilzt wurde. Und also irgendwie, es war tatsächlich wie auf einer Insel. Also Christina Bacher ist jetzt auf einer Insel für ein Jahr und hat jetzt da sozusagen einerseits viel zu tun. Also ich hatte einfach einen interessanten Job. Und andererseits soll die mal gucken, wie die jetzt da mit umgerechnet 300 Mark zurechtkommt.
Wie war denn das Sozialleben auf der Insel? Wie war das Sozialleben in Prag? Haben Sie da schnell Leute kennengelernt, Freunde gefunden?
Ja, ich habe mich sehr gut mit meinen Kollegen verstanden. Es waren in erster Linie Tschechen, die aber auch gut Deutsch konnten oder eben Englisch, haben wir viel gesprochen. Und es gibt eine riesige Szene, damals eine sehr große Poetry-Slam-Szene. Ich habe es geliebt, da abends auch auf Konzerte zu gehen und Musik zu entdecken. Also das war schon eine tolle Zeit. Und natürlich habe ich zu dieser wirklich auch anstrengenden Arbeit, also ich hatte in dem Jahr auch wirklich keinen einzigen Tag Urlaub, über 40 Bücher lektoriert, also Pressearbeit dafür gemacht, in der Herstellung kontrolliert. Und ich habe wirklich so viel gearbeitet, dass die Abende und die Wochenenden ein Ausgleich waren letztendlich, ne? Also, dass ich da eben mir auch viel von dem Land angeschaut habe und viel unterwegs war, auch mit dem Zug und mit Freunden und wir uns da jedes Wochenende im Grunde so ein neues Ziel gesucht haben und da losgefahren sind. Denn Zugfahren war zum Beispiel günstig.
Das konnten sogar Sie sich dann mit diesem kleinen Gehalt leisten. Ein Jahr lang hat das Ganze gedauert, dieses Volontariat, auch dieses Experiment auf der Insel. Dann sind Sie nach Deutschland zurück. Lag das auch daran, dass Sie eben, das haben Sie eben schon gesagt, vor dem Volontariat Ihren späteren Mann kennengelernt hatten und schon mit dem zusammen gewohnt hatten?
Genau, da war es dann endlich soweit. Dann sind wir dann wirklich zusammengezogen und ich hatte dann ein Jobangebot, witzigerweise in Marburg, wo ich ja gerade herkam. Also ich hatte da in Marburg eine große Abschiedsparty gemacht und jetzt war ich plötzlich wieder da wie so ein Bumerang.
Christina Bacher, Kinder- und Jugendbuchautorin und unser Gast bei Domradio Menschen. Und gleich als nächstes erzählen wir, wie sie dann ans Krimi-Schreiben gekommen ist. Hier in Domradio Menschen haben wir gerade schon gehört, wie unser Studiogast Christina Bacher erst ein Volontariat in Prag gemacht hat und dann zurück nach Marburg gekehrt ist. Da haben sie dann, glaube ich, bei einer Agentur angefangen, die Schriftsteller betreut hat, ne?
Genau, das war eine Agentur für Pressearbeit, für Buchverlage und wir hatten viele Verlage unter Vertrag, also wirklich vom Kochbuch über Lyrik bis zum Kalender und bis zum Krimi.
Stichwort Krimi, denn irgendwann haben Sie dann tatsächlich zum allerersten Mal einen Krimi geschrieben, einen Krimi für Kinder. Wie kam das?
Genau, das war genau in dieser Zeit. Da habe ich dann sehr viel Krimis beruflich gelesen, habe dann auch die Autoren betreut, für die Lesereisen organisiert und irgendwann habe ich dann auch mit meinem damaligen Chef, dem Ralf Laumer, das Marburger Krimi-Festival ins Leben gerufen. Das gibt es auch immer noch und das ist ein riesiges Festival für so eine kleine Stadt mit sehr, sehr vielen Veranstaltungen. Und da kam mal auf mich ein Redakteur vom Hessischen Rundfunk zu, das war ja der damals zuständige Sender dort in Hessen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, kurze Krimis für Kinder zu schreiben, fürs Radio. Inzwischen gibt es über 300 Ratekrimis, die ich mit dem Ulrich Noller, meinem damaligen Co-Autor, geschrieben habe. Und eigentlich haben wir nur einen Verlag gesucht für diese Ratekrimis. Die kamen gut an, waren inzwischen eine feste Marke da in Hessen und liefen jeden Mittwoch auf HR2. Ja, dann haben wir einen Agenten beauftragt und der sollte sich darum kümmern, dass diese Ratekrimis in Buchform erscheinen. Er kam aber nach ganz kurzer Zeit zurück und meinte, er hätte jetzt hier zwei Buchverträge für eine ganze Reihe, Krimi-Reihe, mit denselben Personen. Also der Bolzplatzbande, die wir damals erfunden haben, also Kevin, Fladi, Laura und Sema und Bolle, dem alten Straßenkind. Ja, plötzlich hatten wir eben diese Buchverträge und dann ging es ans Werk. Dann haben wir geplottet und geschrieben, was das Zeug hält.
Da haben wir geplottet und geschrieben. Da stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor. Wie macht man das denn da so Schritt für Schritt eine Geschichte spinnen, die spannend ist, logisch und dann auch noch altersgerecht? Wie kriegt man das hin?
Also das mit dem altersgerecht, das war mir damals auch nicht so ganz klar, wie man das hinkriegt. Ich hatte damals keine eigenen Kinder und dachte mir, naja, keine Ahnung, wie Achtjährige denken. Das sollte die Zielgruppe sein. Wie schwer müssen denn diese Ratekrimis alleine zum Beispiel sein? Gut, da hatte ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Ja, der Ulrich Noller, der hatte damals Kinder in dem Alter, also mein Co-Autor. Und die haben dann immer mal Probe gelesen und haben uns dann auch Rückmeldungen gegeben. Und das Plotten selber, also das Geschichte erfinden, das konnte ich ja eigentlich schon seit der dritten Klasse, habe ich nichts anderes gemacht. Und das sozusagen dann auf diese Zielgruppe, ich sage jetzt mal nicht runterzuschrauben, das klingt jetzt irgendwie komisch, sondern einfach anzupassen, also Krimi-Stoff sozusagen für 8- bis 12-Jährige zu erfinden. Das war jetzt so, also nach kurzer Zeit hatten wir da überhaupt keine Bedenken. Also die Rückmeldungen waren sofort super und Kinder haben uns dann eher gesagt, ja, da müsst ihr nochmal oder das kann man so nicht machen. Und also wir hatten tatsächlich Berater so in dem Alter, ne? Genau, und dann haben wir unseren ersten Krimiband veröffentlicht, die Fahrradleiche. Und der ist gleich super aufgenommen worden. Und daraus ist wirklich eine Krimireihe geworden, die es bis heute ja gibt.
Irgendwann in dieser Zeit haben Sie dann ihr erstes Kind bekommen und ziemlich bald hinterher auch das zweite. Hatten Sie dann das Gefühl, jetzt habe ich eigene Kinder, jetzt kann ich noch besser für Kinder schreiben?
Nein, also das war jetzt so ein Trugschluss, den ich mir, also selber dachte ich, das ist eben so, wenn man keine Kinder hat, wie soll man für Kinder schreiben? Das dachte ich aber auch nur, solange ich keine eigenen hatte. Meine Kinder sind jetzt in dem Alter, dass sie diese Krimis lesen und sie funktionieren nach wie vor, die lesen ja auch super gerne und so. Aber nein, also die Stoffe, die funktionieren einfach, wenn man eine gute Idee hat, glaube ich, und Kinder ernst nimmt. Als ernstzunehmender Ansprechpartner sozusagen. Das kann man ja als Mutter genauso wie als Nichtmutter. Und nee, würde ich sagen, das hat damit eigentlich nichts zu tun.
Abgesehen vom Schreiben, wie würden Sie denn sagen, hat diese neue Erfahrung, dieses Muttersein, Ihr Leben verändert?
Naja, zeitlich natürlich. Also man abstrahiert sehr von sich. Man steht selber natürlich nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens. Aber eigentlich habe ich auch immer gesagt, obwohl ich ja wirklich zwei kleine Kinder gleichzeitig hatte. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich war eben zuerst da, ne? Oder wir als Paar, wir waren zuerst da. Also eigentlich kommen die ja neu dazu. Und deswegen ist es natürlich nichts mehr so gewesen, wie es vorher war ohne Kinder. Also zum Beispiel, ich habe auch erstmal nur meine freiberuflichen Tätigkeiten weiter verfolgt, also geschrieben, aber meine Stelle in der Agentur, da hatte ich erstmal Elternzeit. Aber trotzdem fand ich das von Anfang an wichtig, dass es einem irgendwie auch klar ist, dass man ja selber auch noch ein Individuum ist.
Sie hatten Elternzeit in der Agentur und die haben Sie dann doch genutzt und in jeder freien Minute geschrieben. Wie hat denn das funktioniert mit so zwei kleinen Kindern?
Auch eigentlich ganz gut. Also ich fand die Zeit, als die Kinder klein waren, klar gab es da auch sehr viel stressige Momente, aber in erster Linie fand ich das eine sehr gemütliche Zeit und eine Zeit, wo ich auch Muße hatte. Also muss ich sagen, manchmal mehr, als es jetzt manchmal so ist, wenn man so von morgens bis abends sozusagen in so beruflichen Zusammenhängen ist und den Haushalt noch bewältigt. Also ich fand das damals eigentlich, also mit so einem kleinen Baby irgendwie, eine sehr heimelige, schöne Zeit auch, in der man sich auch irgendwie zurückziehen kann. Es ist gesellschaftlich auch irgendwie vollkommen okay, dass man sagt, ja, ich habe gerade ein Kind bekommen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Und ich meine, manche schlafen und ich habe halt geschrieben.
Und dann wieder ein bisschen später haben Sie zusammen mit Ihrem Mann eine Entscheidung getroffen, die ist eben schon mal angeklungen, als wir das Wort gehört haben. Sie haben nämlich gesagt, wir wollen uns nochmal verändern, wir wollen in eine andere Stadt gehen. Waren Sie nicht zufrieden in Marburg?
Also wir waren sehr zufrieden in Marburg. Mein Mann kommt daher, wir hatten da auch Familie, wir hatten Oma und Opa vor Ort und wirklich sehr viele nette Freunde, inzwischen auch teilweise mit Kindern. Ja, es war wirklich eine rein berufliche Entscheidung. Also es ging um berufliche Weiterentwicklung. Also Marburg ist eben auch keine große Stadt. Das heißt, jeder von uns hätte sozusagen diese Stelle, die er begleitet hat, weiter begleiten können bis vielleicht zum Lebensende, wer weiß. Wir wollten uns beruflich verändern und dachten, das wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt, weil ich ja sowieso gerade Elternzeit hatte.
Aber es ist trotzdem ja ein ziemlich mutiger Schritt, ne? Für eine junge Familie, also die Sicherheiten, die man hat, sie hatten beide feste Jobs, die einfach aufzugeben und jetzt was Neues zu suchen.
Also für uns war das schon ein mutiger Schritt, aber es gibt auch Familien, die das alle zwei Jahre durchziehen. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Ansichtssache, ne? Also so eine Typsache auch. Also für uns war das schon eine große Sache, zumal wir dann auch in der Stadt wie Köln, die wir ja gar nicht kannten, erstmal Wohnung gesucht haben, was ja bekanntlich jetzt auch nicht so einfach ist hier. Und ja, mit den Babys hinten drin, ne? Immer hier irgendwie von Löwenich nach Chorweiler und uns erstmal auch irgendwie so einer Stadt angenähert haben durch die Wohnungssuche. Und wir haben mal zusammengerechnet, ich glaube, wir haben in der ersten Zeit, in den ersten Wochen da 42 Wohnungen besichtigt, bis wir dann letztendlich im Agnesviertel gelandet sind.
Warum ist es denn nochmal überhaupt Köln geworden?
Ja, das habe ich ja vorhin schon vorgelesen. Mein Zirkel war schuld. Nein. Also es war tatsächlich so, dass wir uns überlegt haben, wir wollen nicht ganz so weit von den Großeltern wegziehen, sowohl von den Eltern meines Mannes als auch meine Eltern. Die Kinder hängen sehr an den Großeltern und wenn sie schon nicht die Möglichkeit haben, in derselben Stadt aufzuwachsen, dann doch irgendwie so, dass man da zumindest mal in einem Tag hinfahren kann. Und da blieben nicht so viele Städte übrig. Außerdem hatten wir auch gute Freunde hier in Köln, die sich gefreut haben, dass wir jetzt kommen wollen. Und Ja, inzwischen weiß ich auch, dass es die richtige Entscheidung war, weil Köln natürlich eine große Stadt ist, aber andererseits doch ein bisschen den Flair davon hat, dass man irgendwie an jeder Ecke jemanden trifft, den man kennt. Und das kenne ich sehr gut aus Kaiserslautern und Marburg. Ich fühle mich also sehr heimisch.
Ihr Mann hatte dann auch eine neue Stelle. Sie sind mit den beiden kleinen Kindern erstmal einfach mitgegangen und haben dann aber ziemlich schnell in Köln Fuß gefasst. Wo und wie, darum geht's gleich hier bei Domradio Menschen. Der Draußenseiter, das ist Deutschlands ältestes Straßenmagazin. Als Christina Bacher, unsere Studiogästin heute, noch ziemlich frisch in Köln als Chefredakteurin angefangen hat, da hieß diese Zeitschrift allerdings noch anders, ne?
Genau, damals hieß sie Bank Extra, wie die Straßenbank.
Wie kam dann der Namenwechsel?
Naja, nachdem ich mir jahrelang Klagen angehört habe von unseren Straßenverkäufern, die ja auf der Straße stehen und dieses Heft verkaufen, die ganz, ganz häufig vor Banken stehen, dass die Menschen irgendwie denken, das sei das neue Fondsmagazin oder so. Ja, es ist, sieht ja auch schön aus. Es ist ein vierfarbiges Magazin, also nicht zu verwechseln mit Schwarz-Weiß-Blättern, die es ja auch so gibt auf der Straße. Also ich sag mal, das Heft sieht ordentlich aus und die standen da vor der Bank und dann haben die Leute halt erstmal gedacht, irgendwie, das ist jetzt irgendwie die neue Bankinfo, ne? Dann stand auch noch Bank Extra drauf. Wir haben uns dann gemeinsam für einen neuen Namen entschieden, eine Abstimmung gemacht und dann vor inzwischen jetzt auch schon 4 Jahren haben wir uns dann für Draußenseiter entschieden.
Warum?
Ja, es ist ein Kunstname natürlich, also da steckt das Wort draußen drin, das Wort Seiten, das Wort Außenseiter natürlich auch. Also irgendwie passte das hinten und vorne.
Wir müssen erstmal noch vielleicht einen Schritt zurückgehen. Wie sind Sie überhaupt an diesen Job gekommen, die Chefredakteurin von so einem Straßenmagazin?
Ja, frisch in Köln dann angekommen, habe ich erstmal eigentlich gar nicht nach einem Job gesucht, aber der kam dann auf mich zu und ich glaube, das sind auch so die besten Dinge, die auf einen zukommen. Es hieß einfach, dort wird eine Journalistin gesucht, die auch Pädagogik studiert hat. Das war damals auch mein Nebenfach an der Uni gewesen und letztendlich hat die Oase, das ist die Trägerin des Draußenseiters, also das ist eine Einrichtung für Wohnungslose in Deutz, die haben eben damals jemanden gesucht, der das sozusagen verantwortlich übernimmt diesen Job. Und also ich sage extra dazu, es ist keine ehrenamtliche Arbeit, das denken so viele, aber es ist tatsächlich, sage ich mal, eins meiner Standbeine, die ich als freiberufliche Journalistin eben seit 8 Jahren mache.
Und das ganz Besondere daran ist, dass beim Draußenseiter Wohnungslose nicht einfach nur in Anführungsstrichen als Straßenverkäufer aktiv sind, sondern dass die das wollen und können, auch selbst schreiben. Wie sieht das denn aus? Wie betreuen Sie diese Autoren, die da vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich mit Texten zu tun haben?
Genau, ich würde das gar nicht unbedingt so betreuen nennen, sondern das ist ja eigentlich so, dass die Straßenzeitungsverkäufer, für die wir dieses Heft ja eigentlich in erster Linie machen, dass die immer wieder auf mich zukommen und sagen, hier ist was passiert, auf der Straße gibt es News, hier ist eine Frage, die hat mir gestern jemand auf der Straße erzählt oder meine Lebensgeschichte, meinst du, die interessiert jemanden? Also die Themen, die kommen von der Straße und landen dort auch wieder dann letztendlich in dem Heft. Und das ist ein unheimliches Pfund, mit dem wir da wuchern können. Also das ist unvergleichbar, welche Geschichten bei uns landen und mit sehr, sehr viele traurige und hoffnungslose, aber in erster Linie sind es auch Geschichten, die Mut machen können anderen Leuten, die vielleicht gerade in einer Krise sind und das ist natürlich toll, wenn dann jemand von sich aus sagt, also ich bin bereit darüber zu reden und es zu erzählen.
Sie sind ja durch diese Wohnungslosen auch mit einer ganz anderen Welt in Berührung gekommen. Wir haben eben schon mal über Armutserfahrungen, die Sie selbst gemacht haben, gesprochen und gesagt, naja, das war im Vergleich jetzt zu diesen Leuten wirklich Jammern auf hohem Niveau. Wie war denn das jetzt? Waren Sie da manchmal auch schockiert, als Sie gesehen haben, wie die Leute wirklich leben müssen?
Also ich kann das nicht sagen, dass ich bis jetzt schockiert war, sondern für mich erschloss sich sozusagen ein neuer Personenkreis, nämlich die Leute, die im Moment, ich sag mal, am Straucheln sind. Und da sind genauso Akademiker dabei, die ich vielleicht von früher hätte kennen können, wie Leute, die keine Ausbildung haben. Also es zieht sich, das Phänomen der Wohnungslosigkeit zieht sich ja durch, ich sag mal, alle Berufsschichten, durch alle, auch durch Familien. Und insofern habe ich da wenig gut und böse, schwarz und weiß, arm und reich gesehen, sondern eigentlich gelernt, dass es jeden treffen kann. Klingt jetzt so wie eine Drohung, aber ist tatsächlich so, ne? Also, dass halt viele Leute durch eine Trennung durch einen Job, der gekündigt wurde, ins Straucheln geraten. Und oft sind es ja auch psychische Probleme, die dann vielleicht irgendwie einen irgendwie nicht mehr so den Alltag bewältigen lassen. Und ja, da habe ich einfach auch mehr Verständnis nochmal für die Spezies Mensch bekommen. So würde ich das jetzt eher ausdrücken. Und andererseits haben mir viele Leute auch wirklich geholfen, die Stadt Köln kennenzulernen, auf eine ganz besondere Art und Weise. Da bin ich ihnen auch immer noch sehr, sehr dankbar für. Also zum Beispiel an meinem ersten Arbeitstag in der Oase hat einer mich da an den Tisch geholt und mir einen Kaffee ausgegeben, also mir einen Kaffee ausgegeben, ne, und gesagt, hör mal, also wenn du dich interessierst für Köln, dann zeige ich dir mal das Gräberfeld am Südfriedhof. Das ist meine einzige Adresse, die ich jemals haben werde. Und da werde ich mal später landen. Und da bin ich mit dem dahin, der hat mir das gezeigt. Das ist sehr beeindruckend, dieses Gräberfeld für Wohnungslose, dass sich auch die Einrichtungen so untereinander sich abwechseln, das zu pflegen. Und ja, also eine große Bereicherung, diese Arbeit beim Draußenseiter für mich.
Würden Sie sagen, wir reden viel zu viel über die Wohnungslosenstadt mit Ihnen?
Ja, das kann schon sein. Also, wobei ich gar nicht so viele Leute kenne, die über Wohnungslose reden, es sei denn, es ist gerade kalt und dann ist das mal wieder Thema, ne? So, sage ich mal, in den Medien oder dann ab und zu wird dann auch mal so eine Nummer von einem Kältebus geteilt. Zum Großen und Ganzen, finde ich, ist das gar nicht so ein großes Thema. Also man redet ja im Moment viel über Flüchtlinge zum Beispiel oder über Demonstrationen oder wie auch immer, Themen, die gerade so aktuell sind. Und das merkt man ja auch, dass irgendwie andere Themen dann auch sofort in den Hintergrund geraten. Und das Thema Wohnungslosigkeit ist ja immer aktuell eigentlich. Aber eigentlich, finde ich, man spricht da hauptsächlich dann so kurz vor Weihnachten darüber. Mhm. Und sonst blendet man das ja eher aus. Ja, eine super Idee natürlich, mehr miteinander zu sprechen, finde ich grundsätzlich gut. Also ich finde, man sollte mehr mit Kindern sprechen, mehr mit Nachbarn und warum nicht auch mal mit einem, der irgendwie an der Ecke einen anspricht. Also ne, warum nicht ganz normal zurückfragen, hey, wieso sprichst du mich eigentlich gerade an? Kennen wir uns irgendwoher? Und schon ist man oft im Gespräch, ist immer bereichernd.
Im vergangenen Herbst, da haben Sie zusammen mit dem Draußenseiter-Team ja ein Buch rausgegeben, Köln trotzt Armut. Was hat das Ihrem Team bedeutet?
Also seit wir das Buch Köln trotzt Armut veröffentlicht haben, also wir als Draußenseiter-Redaktion, meine ich, haben wir nochmal einen ganz großen Schritt hin da, zur Anerkennung gemacht, hier auch in der Stadt so ein Sprachrohr für Wohnungslose zu sein oder auch für Einrichtungen, die für Wohnungslosigkeit sich einsetzen. Wir wollen Armut aus der Schmuddelecke holen, wir wollen mit dem Magazin eben auch zeigen, das betrifft genauso junge Familien oder auch Studenten. Es gibt sehr viele sehr hübsch angezogene alte Damen mit Hütchen, die sich den Flaschenpfand aus den Mülleimern rausziehen. Und ich glaube, dass wir dieses wirklich sehr schön gemachte Buch, also mit einem ordentlichen Layout, bei einem Verlag veröffentlicht. Also dieses Buch, das man gerne in die Hand nimmt und das man liest und ab und zu mal vielleicht auch mal ein Tränchen verdrücken kann, dass wir mit diesem Buch nochmal einen großen Schritt dahin gemacht haben, zu zeigen, irgendwie Armut muss nicht schmuddelig sein, aber wir dürfen es nicht verdrängen. Wir müssen das Thema einfach mit zulassen und mit auf die Agenda nehmen.
Mhm. Eins würde ich gerne nochmal nachfragen. Sie haben eben gesagt, wir reden im Moment so viel von Flüchtlingen und die Wohnungslosen, die sind nicht so präsent. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, dass da so Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden, oder?
Ich glaube, das passiert auf der Straße schon häufiger mal, ne, dass sich Gruppen gegeneinander ausspielen. Und das höre ich schon öfter mal, dass einer sagt, oh, da war wieder einer aus einem anderen Land, da hat sich da jetzt zwei Salatköpfe geholt, ja, bei irgendeiner Tafel, wo ich immer denke, ey, Ball flach halten, Leute. Ne? Es geht hier nicht darum, wer der Ärmere ist. Ne? Also in Köln zum Beispiel muss man auch nicht verhungern. Es gibt hier sehr viele Suppenküchen, ne, zum Beispiel, oder es gibt auch sehr viele Kleiderkammern. Trotzdem, es ist nie genug das Angebot, zum Beispiel sich miteinander zu unterhalten, sich miteinander zu beschäftigen oder vielleicht auch einen kleinen Schritt nach vorne zu gehen und vielleicht auch mal zu gucken, hast du eine Adresse, brauchst du eine Postadresse, brauchst du Unterstützung? Also, sage ich mal, der Weg, egal von wem, in die Einrichtungen, der ist oft ein ganz, ganz großer Schritt, dass jemand eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter anspricht. Das ist oft ein ganz, ganz großer Schritt. Und da ist es erstmal egal, wo der herkommt. Ne? Also es ist wichtig, dass jeder sozusagen seinen Weg findet. Und viele Wege führen eben über die Einrichtungen, wo ja Leute sitzen, die helfen wollen. Ne? Mhm. Natürlich, Sozialneid gibt es überall. Das gibt es bei den Reichen genauso wie bei den Armen.
Sie sagen, dass Sie bei Ihrer Arbeit viele Synergieeffekte nutzen. Heißt das ganz kurz jetzt vielleicht noch, dass Obdachlosigkeit auch in Ihren Büchern auftaucht?
Also in meinem neuen Buch High Alarm, das im Frühjahr erscheint, da geht es auch darum, dass ein alter Mann aus seiner Wohnung fliegt. Einfach weil die Wohnung luxussaniert werden soll. Und dieser Mann, der ist in Gefahr, auf der Straße zu landen. Und dieser Mann ist Bolle, der alte Straßenkehrer, den wir seit über 10 Jahren aus der Buchreihe Bolle und die Bolzplatzbande kennen. Und da würde ich sagen, ja, ne, da bietet mir wieder sozusagen der Kriminalroman als Genre auch die Möglichkeit zu sagen, das ist ein Missstand, der hier in Köln einfach passieren kann, aber auch eine total spannende Geschichte letztendlich. Was passiert mit diesem alten Straßenkehrer Bolle?
Die besten Geschichten lauern auf der Straße, das sagt Christina Bacher, die Journalistin und Autorin, ist unser Gast bei Domradio Menschen. Frau Bacher, was sind denn die besten Geschichten?
Die anrührendsten, also die Geschichten, die den Leser oder den Zuhörer sozusagen nochmal nachdenken lassen, die Geschichten, die nicht aus dem Kopf gehen oder vielleicht sogar die Geschichten, die eine Haltung oder eine Meinung sogar beeinflussen können.
Wir haben ja schon öfter heute darüber gesprochen, dass man eben zum Beispiel in Krimis sehr gut auch schwierige Themen ansprechen kann. Also Probleme, Obdachlosigkeit, Amoklauf, alle möglichen Themen, die so unsere Gesellschaft auch beschäftigen. Wie kriegt man das denn hin, so schwere, anspruchsvolle Stoffe unterhaltsam zu erzählen?
Also das finde ich jetzt eigentlich kein Problem, weil ich irgendwie da auch gar keine Berührungsängste gegenüber Themen habe, wo vielleicht manche Leute sagen, komm, bleib mir weg damit oder so. Also durch meine Arbeit zum Beispiel für den Draußenseiter oder auch für die Niri News, das ist eine Zeitung für nierenkranke Kinder, da ist es eben so, dass ich sowieso damit konfrontiert bin mit dem Thema Krankheit zum Beispiel. Und da hat mir einmal so ein Junge gesagt, der an der Dialyse ist, ich finde es irgendwie blöd, dass es im Kinder- und Jugendbuch immer nur gesunde Protagonisten gibt. Immer sind die alle topfit. Ich bin auch genauso cool wie die anderen. Ne? So, ich muss halt nur 3-mal die Woche zur Dialyse. Und dann ist es für mich eigentlich kein Problem, dann eine Figur zu erfinden, die der beste Sänger der Schule ist, im Casting gewinnt, aber 3 Tage die Woche zur Dialyse geht. Ne? Also da finde ich eigentlich eher spannend, so eine Figur. Weil wie viele Menschen gibt es mit chronischen Erkrankungen? Und schon ist man im Gespräch, auch wenn man die Geschichte in der Schule liest zum Beispiel. Ne? Schon interessieren sich alle für das Thema Dialyse, Blutwäsche. Boah, ist doch eigentlich spannend.
Würden Sie sagen, Sie schreiben heute die Bücher, die Sie als Kind selbst gern gelesen hätten?
Also ich hätte die sicher gelesen, ne, weil ich auch großer Fan von den 3 Fragezeichen war oder von TKKG, den 5 Freunden. Und ich habe mit dem Ulrich damals, als die Reihe anfing, mich dafür entschieden, dass wir Bolle, den alten Straßenkehrer, noch mit in die Bande nehmen. Also dass es sozusagen auch einen Erwachsenen gibt, keinen so klassischen Erwachsenen, so einen spießigen, sondern einen außergewöhnlichen älteren Mann, der den Kindern auch so ein bisschen zur Seite steht. Und doch, ich glaube schon, ich hätte die Bolzplatzbande gerne gelesen. Als Kind.
Vor kurzem haben Sie dann auch einen Krimi für Erwachsene herausgegeben.
Amuse-Gueule, genau, französischer Titel, die Vorspeise der Vorspeise sozusagen. Also Amuse-Gueule ist ja das, was sozusagen neugierig auf den Rest des Essens macht, auf die Hauptspeise. Und der spielt in der Pfalz, also da, wo ich herkomme, da schließt sich jetzt so ein bisschen auch der Kreis.
Geht's um Saumagen?
Natürlich nicht, weil Saumagen gibt es gar nicht bei uns, sondern das gibt es, glaube ich, eher so in Richtung Oggersheim, wie wir noch wissen. Nein, also bei uns gibt es eher so ein bisschen frankophile Küche und aber auch sehr gut bürgerlich. Und es geht um eine Fehde zwischen 2 Restaurants, dem Forellenhof und eben dem Restaurant Amuse-Gueule.
Was ist Ihr aktuelles Projekt, literarisches Projekt, muss ich sagen? Sie haben ja noch viele andere.
Genau, jetzt habe ich gerade einen Kriminalroman für Kinder wieder fertiggestellt, eben den High Alarm, der im Emons Verlag erscheint und sitze an 2 Exposés, die ich meiner Agentin dann weiter mailen werde. Und mit dem Draußenseiter bin ich ja monatlich auch ganz gut beschäftigt. Da sitzen wir jetzt gerade an einer Ausgabe, wo es um Thema Abschied geht und Abschied nehmen und dass in jedem Ende auch ein Anfang innewohnt.
Was wünschen Sie sich für die nähere Zukunft, für Ihre Arbeit?
Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall die Offenheit, die ich um mich rum sozusagen spüre, also sowohl von meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen, unseren Lesern, bei den Kindern, also Offenheit sozusagen für die Stoffe, die mir wichtig sind und weiterhin auch so viel Begeisterung sozusagen, die mir entgegenkommt und Neugier, einfach, dass die Menschen neugierig bleiben aufeinander und ja, dass ich da weiterhin sozusagen ein kleines Stück zu beitragen kann.
Und was wünschen Sie sich für Ihre Schützlinge, ist glaube ich ein doofes Wort, aber für die Leute, mit denen Sie zusammenarbeiten beim Draußenseiter, die in schwierigen Situationen stecken?
Ja, weniger Regen und dass es endlich mal warm wird draußen. Ja, ich weiß nicht, was ich da wünschen kann, irgendwie was jetzt so pathetisch rüberkommen könnte. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass jeder das Sprachrohr für sich findet, dass er sozusagen das ausdrücken kann, das ausdrücken lernt, was ihm wichtig ist. Und das kann zum Beispiel der Draußenseiter sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Da wünsche ich für jeden sozusagen, dass jedes Töpfchen sein Deckelchen findet.
Diesem Wunsch kann ich mich da nur anschließen und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind und so viel erzählt haben aus Ihrem Leben und von Ihrer Arbeit. Vielen Dank, Christina Bacher.
Sehr gerne.
Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Die komplette Sendung zum Nachhören, die gibt es wie immer bei uns im Netz, domradio.de. Da finden Sie auch den Podcast. Und mir bleibt jetzt noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich bin Hilde Reginita und wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Tag. Machen Sie es gut.